Jahren streiten sich die Geister über die Art des Erinnerns, über den Ort für das Haus. Heute wird ein Zeichen gesetzt, dass das Erinnern stattfindet. Nachrichten mit Patrick Buchmüller.
In Berlin wird heute ein Gedenkort für die Nazi-Verbrechen in Polen eingeweiht. Zunächst wird ein Gedenkstein enthüllt. Geplant ist später auch ein deutsch-polnisches Haus. Der Koordinator der Bundesregierung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, Abraham, hat im RBB 24 Inforadio auf die Bedeutung des Projekts hingewiesen.
Für die Polen steht vor allem der Erinnerungsstein, das Denkmal an die Opfer im Vordergrund. Als Deutsche müssen wir aber sagen, es muss erklärt werden. Daher die Idee des deutsch-polnischen Hauses, das eben drei Elemente haben soll. Das Denkmal, aber dann soll dieses Haus eben auch ein Lernort sein und es soll natürlich auch ein Ort der Begegnung werden.
Der Koordinator der Bundesregierung für die deutsch-polnische Zusammenarbeit, Knut Abraham, CDU. Auch in dieser Nacht ist Israel von Raketen aus dem Iran beschossen worden. Betroffen war vor allem die Region um die Hafenstadt Haifa. Nach Angaben des Rettungsdienstes gab es auch im Großraum Tel Aviv mehrere Einschläge. Der EU-Staat Tschechien hat inzwischen begonnen, seine Bürger aus Israel in Sicherheit zu bringen. Auslöser für die aktuelle Eskalation war der Großangriff Israels auf den Iran in der Nacht zu Freitag. Ziel waren dabei vor allem die iranischen Atomanlagen und Militäreinrichtungen. Seitdem werden auch weiter Luftangriffe auf den Iran geflogen. Israel fühlt sich durch das Nuklearprogramm des Irans bedroht. EU-Ratspräsident Costa hat die G7-Staaten vor ihrem Gipfel in Kanada zur Geschlossenheit aufgerufen. Costa sagte im Tagungsort Kananaskis, dieser Gipfel findet zu einem kritischen Zeitpunkt statt. Es gebe Unsicherheit in der Weltwirtschaft und eine zunehmende Zahl an Konflikten. Der EU-Ratspräsident verwies unter anderem auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die humanitäre Lage im Gazastreifen und den Konflikt zwischen Israel und dem Iran. Die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten westlichen Industrienationen kommen heute für 2 Tage in Kananaskis zusammen. Der G7 gehören neben Deutschland, Kanada und den USA auch Frankreich, Großbritannien, Italien und Japan an. Nach den tödlichen Schüssen auf eine Politikerin und ihren Ehemann im US-Bundesstaat Minnesota hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Das hat der Gouverneur von Minnesota Walz bestätigt. Nach Medienberichten handelt es sich um einen 57-Jährigen, der in der Sicherheitsbranche arbeitet. Die demokratische Abgeordnete Hortman und ihr Mann waren am Samstag in ihrem Wohnhaus getötet worden. Bei einem weiteren Schusswaffenangriff wurden ein demokratischer Politiker sowie dessen Ehefrau verletzt. Die Behörden gehen von einem politischen Motiv auf. Im Fahrzeug des Tatverdächtigen wurde eine Liste mit Namen von Dutzenden Demokraten aus Minnesota entdeckt. Brandenburgs Innenminister Wilke hat den Angriff auf die Veranstaltung Bad Freienwalde ist bunt verurteilt. Wilke sagte, wer Menschen auf einem Familien- und Kinderfest angreife, bewege sich weit außerhalb dessen, was man akzeptieren könne. Tobias Mück, RBB 24.
Innenminister Wilke hat auch betont, dass in Brandenburg jeder das Recht auf freie Meinungsäußerung habe, sowie darauf, Demonstrationen und Versammlungen abzuhalten. Wenn man das nicht mehr gefahrlos machen könne, gehe das alle im Land an. Deswegen müsse man sich gegen solche Angriffe wehren. Gestern hatte etwa ein Dutzend teils vermummter Angreifer die Veranstaltung Bad Freienwalde ist bunt attackiert. Sie griffen Teilnehmer des Festes mit Fäusten und Holzlatten an. 2 Menschen wurden leicht verletzt. Die Angreifer konnten nach Angaben der Polizei unerkannt fliehen. Die Ermittler suchen jetzt nach Zeugen des Angriffs. Hinweise nimmt jede Polizeiwache entgegen.
In Berlin beginnt heute das Neuköllner Theatertreffen der Grundschulen. Daran nehmen bis zum 8. Juli 23 Schulen aus der ganzen Stadt teil. Peter Klinke, RBB 24.
Mehr als 30 Aufführungen bringt das Theatertreffen der Grundschulen auf die Bühnen. Die Themen sind breit gefächert. Adaptionen von klassischen Kinderbuchvorlagen und Märchen wie Momo, Krabbert, Hänsel und Gretel oder des Kaisers Neue Kleider stehen neben selbstentwickelten Stücken. Gespielt wird unter anderem im Heimathafen Neukölln, in der Rosa-Parks-Grundschule und im Gemeinschaftshaus Gropiusstadt.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Nach letztem Regen verbreitet trocken. Mit Sonne, aber auch mal dichten Wolken. 21 bis 24 Grad. Dazu recht windig. Aktuell haben wir in Berlin-Wannsee 17 und in Adlershof 18 Grad. In Rüdersdorf 18 und in Senftenberg 19 Grad. Morgen dann mehr Sonne als Wolken und wieder wärmer. 24 bis 27 Grad. Die Zeit 11.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Das deutsche Gesundheitssystem ist teuer, aber die Leistungen im internationalen Vergleich nur noch Mittelmaß. Seit Jahren steigen die Kosten schneller als die Einnahmen. Für eine grundlegende Reform bleibt nicht mehr viel Zeit. Die neue Gesundheitsministerin Nina Wagen steht also vor einer Herkulesaufgabe. Intensivmediziner Christian Karagiannidis war unter anderem Mitglied der Krankenhauskommission der alten Bundesregierung. In seinem Buch »Die Gesundheit der Zukunft – Wie wir das System wieder fit machen« macht er konkrete Reformvorschläge für ein effizienteres Gesundheitssystem in Deutschland. Hauptstadtkorrespondent Uwe Berndt hat mit Christian Karagiannidis gesprochen.
Vis-à-vis.
Wir wollen heute mit Ihnen reden, weil die Gesundheitspolitik mal wieder in aller Munde ist. Einige neue Vorschläge werden schon diskutiert nach dem Motto neue Regierung, neues Glück. Ministerin Nina Wagen von der CDU will aber erstmal zuhören, auf die unterschiedlichen Verbände zugehen. Im Unterschied zu ihrem Vorgänger Lauterbach ist sie ja nicht vom Fach, sie muss sich noch einarbeiten. Aber kann das vielleicht sogar ein Vorteil sein, wenn mal jemand von außen auf dieses komplizierte Politikfeld guckt?
Ja, ganz grundsätzlich ist es natürlich immer gut, wenn jemand unvoreingenommen irgendwo reinkommt und sich selbst ein Bild macht. Wir haben nur das Problem im Gesundheitswesen, dass es ein unglaublich komplexes System mittlerweile geworden ist. Und Frau Wagen hat das ganz große Problem im Vergleich zu ihren Vorgängern und Vorgängerinnen, dass sie das erste Mal in der Situation ist, selbst wenn sie nichts tut, dann wird das System so nicht mehr weiter funktionieren, wie wir es vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren gekannt haben.
Also früher hat man einfach ein bisschen mehr Geld reingeschossen und dann lief der Laden irgendwie. Und das geht nicht mehr?
Ja, das hatten wir ja bis zur letzten Legislatur über viele Jahre hinweg. In der letzten Legislatur gab es ja das erste Mal wirklich grundlegende Reformen. Und wir sind jetzt an so einem Kipppunkt angelangt. Das liegt unter anderem daran, dass vor uns dieser große demografische Wandel liegt. Das liegt an dieser Kostenexplosion, die wir im Gesundheitswesen haben. Um das einmal zu sagen, wir verdienen so im Schnitt etwa 4% mehr und das nehmen die Krankenkassen dann auch mehr ein, das ist die sogenannte Grundlohnrate. Wir geben aber mehr als 8% jährlich zusätzlich aus. Das heißt, das System kommt im Moment an so einen Punkt, wo die Finanzierung einfach nicht mehr so funktioniert, wie wir sie gewöhnt sind. Und auf der anderen Seite merken wir ja auch als Patientinnen und Patienten selbst, irgendwie funktioniert das System nicht mehr so. Wir warten ewig und 3 Tage auf Termine. Wir müssen durch ein total kompliziertes System durch. Das heißt, das ist schon anders, als das noch vor ein paar Jahren war.
Sie haben gerade ein Buch vorgelegt mit dem Titel »Die Gesundheit der Zukunft, wie wir das System wieder fit machen«. Das klingt ja sehr zuversichtlich. Also woher nehmen Sie Ihren Optimismus?
Wir haben extrem viel Geld im System und wir haben auch viele Ressourcen. Also wir haben im internationalen Vergleich, sind wir das Land, was fast die meisten Ärztinnen und Ärzte pro Kopf der Bevölkerung hat. Und selbst die Pflegekräfte, die wir haben, sind im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern bezogen auf die Bevölkerung deutlich mehr. Das bedeutet, ich kann aus dieser Substanz schöpfen. Und wenn ich jetzt die richtigen Reformen mache, und das sind natürlich auch Reformen, die ein Stück weit wehtun werden und müssen, dann habe ich die große Chance, dass ich das System auch wirklich gut und vor allen Dingen nachhaltig aufstelle.
Niemand kann in diesem System wirklich neutral sein. Sie natürlich auch nicht. Sie sind Arzt, damit Teil des Systems. Sie haben Minister Lauterbach bei der Krankenhausreform beraten, verteidigen die auch. Wir haben zu viele Krankenhäuser, sagen Sie. Aber was sagen Sie dann dem Landrat, der bald verkünden muss, in unserem Kreis wird es bald kein Krankenhaus mehr geben?
Ja, ich glaube, man muss sich da ein Stück weit ehrlich machen. Wir müssen einmal gucken, was haben wir für eine Personalentwicklung vor uns? Welche riesige Schwierigkeiten haben wir gerade in den strukturschwachen Regionen überhaupt noch Ärztinnen Ärzte oder Pflegepersonal zu bekommen, da sage ich jedem Landrat, das wird einfach nicht mehr gut gehen in dieser Form für die Zukunft. Man kann aber auch positiv sagen, wir haben einen sehr gut ausgebauten Rettungsdienst in Deutschland. Das heißt, ich mache mir keine Sorgen, dass der Herzinfarkt, Schlaganfall nicht vernünftig versorgt wird in Deutschland. Und wenn ich dann vielleicht so große Personalschwierigkeiten habe, dass ich das Krankenhaus allein aus der Sicht nicht mehr halten kann, dann muss ich mir einfach Gedanken über Alternativen machen und die gibt es in meinen Augen.
Aber trotzdem machen sich natürlich auf dem Land viele Sorgen. Was passiert im Notfall, wenn man schnell ins Krankenhaus muss? Lassen Sie die Menschen auf dem Land im Stich?
Nein, ganz im Gegenteil. Ich will mal ein Beispiel aus der täglichen Praxis machen. Wenn Sie einen Schlaganfall haben, dann kommt es extrem stark darauf an, dass das Gefäß wieder sehr schnell durchblutet ist. Und wenn Sie jetzt ein Krankenhaus ansteuern, auch mit dem Rettungsdienst, was vielleicht 10 oder 15 Minuten von zu Hause entfernt ist, und das Krankenhaus hat aber keine Möglichkeit der Versorgung des Schlaganfalles, dann kostet es meist mehrere Stunden, bis der Patient oder die Patientin zu dem Krankenhaus verlegt wird, was dann vielleicht weiter weg ist, was den Schlaganfall gut behandeln kann. Und dann macht es mehr Sinn, in so einer Situation weiterzufahren und dafür vielleicht ein paar Minuten in Kauf zu nehmen. Am Ende spare ich unglaublich viel Zeit. Und viele Bürgerinnen und Bürger verstehen das auch. Genauso große onkologische Eingriffe, das heißt Krebseingriffe, dafür sind viele bereit, sehr weit zu fahren. Was wir der Bevölkerung aber garantieren müssen, ist, dass die Grundversorgung, das bedeutet pflegerische Grundversorgung und hausärztliche Grundversorgung, vor Ort auch in Zukunft wirklich gut funktionieren muss.
Wir reden darüber, wie wir unser Gesundheitssystem wieder fit machen können. Und es gibt ja auch jetzt schon ein paar neue Vorschläge in der Diskussion. Bitte helfen Sie uns mal, die einzuordnen. Zum Beispiel aus der SPD kam jetzt der Vorschlag, die Beitragsbemessungsgrenze für gesetzlich Krankenversicherte anzuheben. Das hätte zur Folge, dass Besserverdienende mehr Geld für ihre Krankenkasse zahlen müssen. Für zwei Drittel würde sich gar nichts ändern. Eine gute Idee?
Nein, das ist keine gute Idee. Und zwar aus dem Grund, dass die Beitragsbemessungsgrenze, wenn wir sie anheben würden, wir liegen ja im Moment so etwa bei 64.000, und wenn wir die auf 80.000 anheben würden, würde das nochmal eine enorme Zusatzbelastung bedeuten für die deutsche Wirtschaft. Das ist so ähnlich wie eine weitere Kostensteigerung. Das wirkt zwar auf den ersten Moment irgendwie gerecht, ja, wenn ich auch Besserverdienende mit einbeziehe. In der Krankenversicherung ist es aber im Gegensatz zur Rentenversicherung so, je mehr ich einzahle, desto mehr bekomme ich ja nicht raus. Das ist der große Unterschied zur Rentenversicherung. Deswegen ist die Beitragsbemessungsgrenze in meinen Augen bei den 64.000 Euro im Moment wirklich gut gesetzt und hat auch einen Teil eine, finde ich, sozial gerechte Komponente. Ich würde die nicht angreifen im Moment.
Sie machen in Ihrem Buch einen anderen Vorschlag und der lautet Selbstbeteiligung auch für gesetzlich Versicherte. Also Privatpatienten kennen das Prinzip. Sie schlagen vor, wer 60.000 Euro im Jahr verdient, muss 600 Euro im Jahr selbst zahlen. Wer 25.000 verdient, muss 250 Euro im Jahr selber zahlen. Beliebt machen Sie sich damit auch nicht?
Nein, man macht sich damit nicht beliebt, aber wir machen uns mit wenigen Reformen, glaube ich, im Laufe der nächsten Jahre wirklich beliebt. Und diese Selbstbeteiligung, ich vergleiche das gerne mit dem Auto. Nehmen Sie eine Vollkaskoversicherung ohne Selbstbeteiligung oder mit 250 oder 500 Euro Selbstbeteiligung, führt einfach dazu, dass ich nur dann zum Arzt gehe, wenn ich auch wirklich was habe. Und was wir in der Medizin in den letzten Jahren wirklich bemerkt haben, und das sind nicht nur Hausärzte und Hausärzte, sondern insbesondere auch unsere Notaufnahmen, dass wir zunehmend Bagatellfälle haben. Auch die Kinderärzte berichten das mittlerweile rauf und runter. Und die Selbstbeteiligung führt einfach dazu, dass es der ökonomische Anreiz, dass ich mit Bagatellen nicht zum Arzt gehe.
Es gibt noch mehr Vorschläge, von denen ich vermute, dass sie bei den Versicherten nicht so gut ankommen werden. Sie befürworten zum Beispiel das Primärarztsystem. Das bedeutet, egal wo es zwickt, man muss zuerst zum Hausarzt gehen. Und das werden sicherlich manche als Bevormundung empfinden. Nach dem Motto, wenn ich Rücken habe, will ich gleich zum Orthopäden gehen. Das ist der Spezialist und nicht erst zum Feldwald- und Wiesenarzt.
Deutschland ist eines der ganz wenigen Gesundheitssysteme auf der Welt, was eben kein Primärarztmodell hat. Und diese Primärarztsysteme sind sehr gut untersucht. Man hat wirklich sehr schön nachweisen können, dass die Behandlungsqualität besser wird und dass das System auch funktioniert. Und es dient einfach, den Patienten besser durch dieses komplizierte System zu schleusen. Deutschland hat bei der Digitalisierung ja nun wirklich extrem viel aufzuholen. Und wenn wir wollen, dass das Primärarztsystem funktioniert, dann brauchen wir ein vollständig digitales Gesundheitssystem.
Genau, darauf wollte ich auch zu sprechen kommen. Also Sie setzen große Hoffnung in diese neue elektronische Patientenakte. 20 Jahre haben wir in Deutschland darüber diskutiert. Jetzt ist sie da. Es gibt immer noch Bedenken. Wie zufrieden sind Sie denn mit der EPA?
Ich bin erstmal froh, dass sie eingeführt wird. Der Gedanke geht zurück auf Ulla Schmidt. Über 20 Jahre ist das her, dass sie die elektronische Patientenakte einführen wollte. Jetzt haben wir sie endlich. Was jetzt aber wichtig ist und meine Empfehlung an die Ministerin wäre, extrem viel da rein zu investieren. In dem Moment, wo ich weiß, was der Patient hat, und ich kann Ihnen das aus unserem Klinikalltag gerade von gestern noch sagen, Wenn wir nicht wissen, was vorher passiert ist bei einem Patienten, der sich selbst nicht mehr äußern kann, weil er einfach so schwer krank ist, dann fehlen uns ganz, ganz wichtige Vorinformationen. Und das ist etwas, was wir mit der elektronischen Patientenakte deutlich besser hinbekommen. Der Hausarzt sieht, wo war der Patient vielleicht vorher, war vielleicht beim Facharzt, und insbesondere sehen wir auch, welche Medikamente haben die Patienten eingenommen. Das heißt, die elektronische Patientenakte wird ein Schlüssel sein, um das System deutlich effizienter aufzustellen. Ich würde aber noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde das machen, was die Spanier jetzt machen. In der Region um Barcelona herum, in Katalonien, geht man jetzt so weit, dass man sagt, uns ist das so wichtig. Wir verknüpfen alle Gesundheitseinrichtungen digital miteinander und alle haben Zugriff innerhalb dieses Netzwerks. Das ist für mich ein Schlüssel, wie wir die Versorgung der Patienten in der Zukunft auch stemmen können, selbst wenn dieser enorme demografische Wandel vor uns liegt.
Das klingt sehr optimistisch. Vielen Dank, Professor Christian Karadjanidis, Intensivmediziner aus Köln und Autor des Buches Die Gesundheit der Zukunft, wie wir das System wieder fit machen. Fassen wir zum Schluss nochmal zusammen. Also wir möchten ja der neuen Ministerin gerne sozusagen eine To-Do-Liste schreiben. Was würden Sie ihr jetzt auf den Weg geben für die nächsten 4 Jahre?
Ja, ich würde ihr auf den Weg geben, dass sie insbesondere in den nächsten Wochen und Monaten die Notfall- und Rettungsdienstreform auf den Weg bringt, dass sie das Pflegekompetenzgesetz auf den Weg bringt, dass Pflegefachpersonen endlich eigenverantwortlich behandeln dürfen. Ich würde unheimlich viel nochmal investieren in die Digitalisierung und da auch wirklich Geld in die Hand nehmen, weil es gut angelegt ist. Das Primärarztmodell, wie es ja im Koalitionsvertrag steht, muss wirklich gut ausgestaltet sein. Und ich glaube, da kann man vielleicht auch mal 2 Monate länger für brauchen. Dafür muss es dann auch wirklich funktionieren.
Mein Fazit, ein Politiker, der in der Beliebtheitsskala nach oben will, der sollte nicht in die Gesundheitspolitik gehen. Da kann man sich nur unbeliebt machen. Irgendjemand ist immer sauer, oder?
Ja, ich glaube, natürlich ist jemand sauer. Wir haben 400 oder mehr als 400 Lobbyverbände im Bereich der Medizin. Wir haben eine hohe Anspruchshaltung mittlerweile in der Bevölkerung. Auf der anderen Seite erlebe ich es schon, wenn man ehrlich spricht und sagt, so und so ist die Situation, so ist unsere Personalentwicklung, so ist die Kostenentwicklung, so stark wird der Druck auf die deutsche Wirtschaft werden, dann verstehen das viele Menschen. Und auch wenn man nicht begeistert ist, ist es zumindest so, dass eine gewisse Akzeptanz durch die Ehrlichkeit entsteht. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir der Bevölkerung auch nicht immer suggerieren sollten, es bleibt alles so, wie es ist, es gibt keine Leistungseinschränkung. Das würde ich nicht tun, sondern ich würde sagen, wir haben hohe Reserven im System und wenn wir das System effizienter aufstellen, dann ist es auch wirklich nachhaltig für die Zukunft, aber es wird nicht alles so bleiben können, wie es im Moment ist. Und meine Erfahrung ist, gerade wenn man mit der Bevölkerung spricht, viele verstehen das auch wirklich.
Das ARD-Interview der Woche heute mit Professor Christian Karadjanidis, Intensivmediziner aus Köln. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Uwe Berndt aus dem Hauptstadtstudio im Gespräch mit Intensivmediziner Christian Karadjanidis.
Sport Update.
Mit Lars Becker und der Formel 1. George Russell hat Mercedes in Kanada den ersten Grand Prix-Sieg in diesem Jahr beschert und damit für etwas Abwechslung in der Formel 1 gesorgt. Russell triumphierte im 10. Saisonrennen in Montreal. Jens Gideon.
Erstes Podium in dieser Saison ohne einen McLaren-Piloten. Trotz Platz 4 in Montreal hat WM-Spitzenreiter Oscar Piastri seine Führung vor seinem Teamkollegen aber weiter ausgebaut. Die beiden McLaren-Piloten haben sich in der Szene des Rennens 4 Runden vor Schluss im Zweikampf berührt. Verfolger Lando Norris ist dabei ausgeschieden und hat deshalb jetzt 22 Punkte Rückstand in der Gesamtwertung. Für Kanadasieger George Russell und Mercedes war es der erste Erfolg in dieser Saison. Der Engländer hat vor Titelverteidiger Max Verstappen im Red Bull und seinem Mercedes-Teamkollegen Kimi Antonelli gewonnen. Für den erst 18-jährigen Italiener der erste Podiumsplatz überhaupt.
Der deutsche Profifußball muss erheblich nachjustieren, wenn er die 50+1-Regel erhalten und schützen will. Zu diesem Schluss kommt das Bundeskartellamt bei seiner heute veröffentlichten vorläufigen kartellrechtlichen Bewertung zur sogenannten Investorensperre. Die Behörde hat keine grundlegenden Bedenken gegen 50+1, sieht allerdings Klagerisiken. Mit Blick auf die Ausnahmeklubs Leverkusen und Wolfsburg, die Mitgliederproblematik bei Leipzig sowie hinsichtlich der Auseinandersetzung um klubinterne Weisungen bei Zweitligist Hannover, sollte die deutsche Fußballliga nachbessern. Die DFL müsse für einheitliche Wettbewerbsbedingungen sorgen und die 50+1-Regel deshalb diskriminierungsfrei und konsequent anwenden, so Kartellamtspräsident Andreas Mund. Das Sportupdate mit Lars Becker.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Die A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafeland. Zwischen Großkreuz und Deest Stau an einer Baustelle. Es dauert 45 Minuten länger. Die B5 Ludwigslust Richtung Küritz ist zwischen Quitzow und Perleberg Nord nach einem Unfall gesperrt. Zum Stadtverkehr Berlin. Geduld brauchen Sie auf dem Stadtring Richtung Wedding ab Schmargendorf. Auf der Karl-Liebknecht-Straße Richtung Unter den Linden. Auf der Chausseestraße stadteinwärts und auf dem Tempelhofer Damm hinter dem Stadtring. Der Tiergartentunnel ist wegen Wartungsarbeiten bis Freitagabend gesperrt. Kaulsdorf, die Chemnitzer Straße zwischen Eichertstraße und Wernitzer Straße steht wegen eines Kraneinsatzes für beide Richtungen nur eine Spur im Wechsel zur Verfügung. Friedrichshain, die Pettenkofer Straße zwischen Dolziger Straße und Benschstraße in beiden Richtungen gesperrt. Dort ist bis morgen Abend ein Kran im Einsatz. Und Tiergarten Klingelhöfer Straße wegen Arbeiten auf der Herkulesbrücke ist in Richtung Urania bis Freitag nur eine Spur frei.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11.20 Uhr mit Patrick Buchmüller. In Berlin wird heute ein Gedenkort für die Nazi-Verbrechen in Polen eingeweiht. Zunächst wird ein Gedenkstein enthüllt. Geplant ist später auch ein deutsch-polnisches Haus. Erinnert werden soll an das millionenfache Leid der Polinnen und Polen, die zwischen 1939 und 1945 Opfer des deutschen Angriffskrieges und der deutschen Besatzungsherrschaft wurden. Der Koordinator der Bundesregierung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, Abraham, sagte im RBB 24 Inforadio, für die Polen stehe vor allem die Erinnerung im Vordergrund. Die Gedenkstätte entsteht am historisch symbolträchtigen Ort der Krolloper, von dem aus Hitler am 1. September 1939 den Überfall auf Polen verkündete. Israel und der Iran greifen sich weiter gegenseitig an. Dabei haben am frühen Morgen iranische Raketen die Stadt Tel Aviv und weitere Ziele im Land getroffen. Bei den gegenseitigen Angriffen gab es nach Medienberichten zahlreiche Tote und Verletzte auf beiden Seiten. Aus Tel Aviv, Bettina Meyer.
Mehrere Male in der Nacht heulten die Sirenen in Israel auf. Im Großraum Tel Aviv trafen Raketen mehrere Wohnhäuser, darunter zwei hohe Wohngebäude. Bilder zeigen, wie die unteren Etagen eines mehr als 20-stöckigen Hochhauses in Flammen stehen. Rettungskräfte müssen eingeschlossene Menschen aus dem Haus bergen. Auch Drohnen waren an dem Angriff aus dem Iran beteiligt, die Israel vor allem aus dem Norden und Süden angriffen. Auch die israelische Armee flog in der Nacht weiter Luftangriffe im Iran. Ziele sollen ein Munitionslager unter der Erde in der Nähe der Atomanlage Fordow gewesen sein, sowie erneut auch die Atomanlage Natanz.
Ein Gericht in Frankfurt am Main hat einen Mann aus Syrien wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lebenslanger Haft verurteilt. Wegen der besonderen Schwere der Schuld hat das Oberlandesgericht eine anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet. Der Mann aus Syrien hat in den Jahren 2011 und 2012 in einem Armeekrankenhaus in der Stadt Homs als Arzt gearbeitet und dort Gefangene misshandelt. Der vorsitzende Richter sagte, der Verurteilte habe 9 Menschen schwer an Leib und Seele verletzt und 2 getötet. Die Eskalation im Nahostkonflikt wird auch Thema beim G7-Gipfel in Kanada sein. Die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten westlichen Industrienationen kommen dort ab heute für 2 Tage zusammen. Bundeskanzler Merz ist schon in Kananaskis in den Rocky Mountains. Für ihn zählen auch die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs und der Zollkonflikt mit den USA zu den zentralen Themen. Der G7 gehören neben Deutschland, Kanada und den USA auch Frankreich, Großbritannien, Italien und Japan an. Außerdem sind Staats- und Regierungschefs weiterer Länder als Gäste dabei, unter anderem aus Indonesien, Brasilien und Mexiko. Nach den tödlichen Schüssen auf eine Politikerin und ihren Ehemann im US-Bundesstaat Minnesota ist der mutmaßliche Täter gefasst. Wie die Polizei mitteilte, hat sich der 57-Jährige widerstandslos festnehmen lassen. USA-Korrespondent Ralf Borchert.
Dies war ohne Zweifel die größte Verbrecherjagd in der Geschichte des Bundesstaats, sagte der Polizeichef der Stadt Brooklyn Park, Mark Brulee. Der mutmaßliche Täter hatte sich am frühen Samstagmorgen als Polizist verkleidet Zugang zum Haus der demokratischen Politikerin Melissa Hortman verschafft und die frühere Vorsitzende des Abgeordnetenhauses von Minnesota und ihren Ehemann aus nächster Nähe erschossen. In einem Nachbarort feuerte der Mann zahlreiche Schüsse auf einen weiteren Politiker, John Hoffman, demokratischer Senator in Minnesota, und dessen Ehefrau. Beide überlebten schwer verletzt. Kurz nach den Taten war im Auto des mutmaßlichen Täters eine Liste mit Namen von fast 70 weiteren Politikern und anderen Personen gefunden worden.
Vor dem Kriminalgericht Berlin-Moabit beginnt heute ein Prozess um einen versuchten Brandanschlag. Ein 35-Jähriger soll versucht haben, aus nationalsozialistischer Gesinnung die Wohnung des Nachbarn abzubrennen und ihn zu töten. RBB24-Gerichtsreporter Ulf Morling.
Einen 25-Liter-Kanister soll der Angeklagte an einer Tankstelle mit Benzin gefüllt haben und dann mehrere Liter vor der Wohnungstür des Nachbarn in der 11. Etage ausgekippt haben. Eine Nachbarin hatte die Polizei alarmiert. Wenn das Benzin in Brand gesetzt worden wäre, hätte es eine große Explosion, mutmaßlich mit Personenschäden, gegeben, so die Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte soll laut Ermittlern nach der Tat selbst eingeräumt haben, Ausländer zu hassen und der Nazi-Ideologie anzuhängen.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: nach letztem Regen verbreitet trocken, mit Sonne, aber auch mal dichten Wolken, 21 bis 24 Grad, dazu recht windig. Aktuell in Berlin-Wannsee 17 und in Adlershof 18 Grad, in Rüdersdorf 18 und in Senftenberg 19 Grad. Morgen mehr Sonne als Wolken und wieder wärmer, 24 bis 27 Grad. Die Zeit 11.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Der Nationale Veteranentag, Zeichen der Zeitenwende. Deutschland hat einen weiteren Gedenktag. Am 15. Juni wurde zum ersten Mal der Nationale Veteranentag begangen. Er soll jetzt jedes Jahr stattfinden. Damit wird die Leistung jener Bürgerinnen und Bürger gewürdigt, die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr sind oder waren und anschließend ehrenhaft aus dem Dienst ausgeschieden sind. So hat es der Bundestag beschlossen. Vor dem Gedenktag habe ich mit Kapitän zur See Stefan Küttler gesprochen. Er ist im Bundesministerium für Verteidigung als Referatsleiter für Betreuung und Fürsorge für die Koordinierung des Veteranentags zuständig. Guten Tag, Herr Küttler.
Ja, schönen guten Tag, Frau Mattei.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Herr Küttler, seit 1993 sterben Angehörige der Bundeswehr bei Auslandseinsätzen. Anstöße für einen Veteranentag gab es mindestens seit 2012 durch den damaligen Verteidigungsminister de Maizière. Warum ist die Zeit erst jetzt für diesen Gedenktag reif?
Ich glaube, wie das immer so ist im Leben, alle guten Dinge brauchen ihre Zeit und manchmal braucht es Rahmenbedingungen. Und ich glaube, dass man jetzt sehr deutlich sieht, dass die sicherheitspolitische Lage in der Welt, in Europa, eine Situation herbeigeführt hat. Stichworte sind Zeitenwende, Stichworte sind Begrifflichkeiten wie Kriegstüchtigkeit. Das sind Begriffe, mit denen hat man sich zu der Zeit, die Sie eben genannt haben, nicht befasst, in der Form und so beschäftigt. Es war alles sehr weit weg und jetzt ist es doch sehr dicht dran. Die Politik übernimmt hier eine ganz klare Verantwortung, auch durch die Konnotation ihrer Wortwahl. Und ich glaube, dass das natürlich etwas verändert hat. Und deshalb ist jetzt der Moment, der zu diesem Bundestagsbeschluss im letzten Jahr geführt hat.
Herr Küttler, was erhoffen denn die Veranstalter, aber auch das Ministerium, die Regierung, die Bundesregierung, die Bundeswehr sich vom Veteranentag?
Ich als Veteran erhoffe mir davon eine ganz klare, bessere Diskussion, den Austausch, Interaktion mit der Gesellschaft und der Politik. Ich möchte das mit einem Beispiel deutlich machen. Beim Kampagnenshooting für unsere Kampagne aktuell haben wir am Schluss natürlich uns bedankt für das gute Shooting. Und dann traten drei der Visagistinnen in den Vordergrund und sagten, wir wollen gerne auch noch was sagen. Ich sagte, gerne. Und dann haben die drei Visagistinnen gesagt, sie sind wohnhaft in Berlin, waren Anfang 20, sind mit der Bundeswehr nicht groß geworden, haben ihre Eltern gefragt, ob sie überhaupt diesen Auftrag der Zusammenarbeit mit der Bundeswehr annehmen sollten. Und haben dann gesagt, sie sind total im Nachgang begeistert, dass sie es gemacht haben. Weil sie erstens, waren die Soldaten unprätentiös, zweitens haben sie gesehen, unsere Protagonisten kannten sich gar nicht vorher. Und die waren wie eine Familie zueinander. Sie haben also gemerkt, was zwischen Soldaten schnell funktioniert, wie sie zusammenfinden. Und drittens haben sie in den Pausengesprächen oder Zwischengesprächen gemerkt, was für Personen in der Uniform stecken. Und all diese Dinge hat bei denen dazu geführt, dass sie sagen, dass sie jetzt die Bundeswehr mit anderen Augen sehen. Und wenn wir das erreichen beim Veteranentag, dass Menschen, die uns auch die Bundeswehr vielleicht nicht gut finden, aber den Diskurs mit den Soldatinnen und Soldaten, Veteranen und Veteranen gehen, dann haben wir, glaube ich, eine ganze Menge erreicht, weil ich glaube, in der jetzigen Zeit besteht auch viel Unsicherheit. Und ich glaube, so ein Tag wie der kann zur Sicherheit beitragen, weil man sich austauschen kann. Und wer redet, dem kann geholfen werden. Und das verspreche ich mir vom Veteranentag und wir uns. Und ich glaube, dann bekommt man vielleicht einen entspannteren Umgang miteinander.
Einen entspannteren Umgang mit Soldaten, die bisher ja meistenteils als Randfiguren der Gesellschaft existieren, oder?
Wenn Sie das so formulieren, klingt das natürlich hart und schade. Also ich als Soldat habe mich nie als Randfigur gefühlt.
Liegt doch keine Wertung darin.
Genau, also ich sage mal, ich bin erstmal Vater, ich bin Teil der Gesellschaft. Ich bin, sage ich mal, gut in meinem Umfeld, privaten Umfeld organisiert und aufgestellt. Und so sind es vieles auch. Ich stelle ja mal wieder fest, auch wenn ich Soldaten pensioniere, in Anführungsstrichen, die sind Bürgermeister, die sind Sportverein, also die sind alle gut vernetzt und in der Gesellschaft. Aber ich glaube, was Sie wirklich, womit Sie einen Punkt haben, ist einfach, bei der Bundeswehr zu sein, war nichts Besonderes oder hat keine besondere Wertschätzung, Aufmerksamkeit. Der Dienst für das Land hat im Prinzip nicht die Aufmerksamkeit bekommen, wie es aus unserer Sicht jetzt als Empfänger des Veteranentages wünschenswert gewesen wäre. Und jetzt durch die sicherheitspolitische Lage, und eins möchte ich auch sagen, kein Soldat will kämpfen, kein Soldat will den Krieg. Aber wenn es soweit ist, sind wir bereit dazu, das zu machen, unsere Aufgaben zu erfüllen. Aber ich glaube, dieser Veteranentag ist ein wichtiges und gutes Anliegen.
Ein Anliegen auch für eine gesellschaftliche Bewusstseinswende dann.
Genau, für den Diskurs. Und ich sag mal, es sind ja auch zum Veterantag die eingeladen, die keinen Bezug haben zu Soldatinnen und Soldaten. Es ist ja nicht nur, dass Veteranen und Veteranen in ihre Familien kommen sollen. Jeder, der, sag ich mal, sich einfach über das Thema mal informieren will, der sich mal in den Diskurs gehen will, auch wenn er Dinge kritisch sieht, welcome. Und wenn das dazu initiiert, dass man vielleicht über das eine oder andere nachdenkt, haben wir doch schon eine ganze Menge gewonnen.
Herr Küttler, der Deutsche Bundestag hat die Einführung des Veteranentages letztes Jahr auch mit der Aufforderung verbunden, die Versorgung von einsatzgeschädigten Soldaten zu verbessern. Kommt diese Verbesserung voran?
Ich glaube, sie kommt sehr gut voran, wissend darum, dass einem, dem es schlecht geht, es nie schnell genug gehen kann. Und ich sage auch, es ist natürlich egal, was wir jetzt schon erreichen, es wird natürlich nie aufhören, sich weiter zu optimieren. Ich glaube, dass die Bundeswehr mit den Einsätzen eine Menge gelernt hat, eine Menge überführt hat in Gesetze, was sie aktuell gerade im Januar diesen Jahres, die Entschädigungsgesetz, was nochmal die Versorgung, die finanzielle Absicherung und, sag ich mal, deutlich verbessert hat. Wir haben aber auch, und das möchte ich sagen, ein enormes Netzwerk. Das heißt, wir haben 50 Netzwerkpartner vom Soldatenhilfswerk, Bundeswehrsozialwerk, Stiftung, Härtefallstiftung. All die greifen, unterstützen zusätzlich zu den Institutionen und Fachdiensten, die wir in der Bundeswehr haben. Das heißt also, ein Soldat hat über alle Ebenen hinweg ein Riesenangebot. Was wir optimieren müssen, ist natürlich, dass man dieses Riesenangebot immer so zugriffsmöglich macht, dass derjenige, der betroffen ist, in Anführungszeichen den Zugang findet. Aber ich glaube, wir haben ein Riesenpaket und wir lernen dazu. Aber ich habe Verständnis, dass es dem einen oder anderen vielleicht nicht schnell genug geht. Und gerade, was Sie ansprachen, auch bei psychischen Erkrankungen, ist das natürlich auch immer eine Frage von Diagnose, Behandlung und ob das überhaupt am Ende eine Gesundung stehen kann. Immer auch ein Themenfeld, was einer besonderen Betrachtung unterliegt. Aber ich glaube, die Bundeswehr hat ein tolles und breit aufgestelltes Netzwerk der Hilfe.
Viele andere Länder haben ja längst eine eigenständige Veteranenpolitik. Die USA haben zum Beispiel ein eigenes Ministerium für Veteranenangelegenheiten. Deutschland bisher nicht. Wird sich sowas ändern?
Also ich glaube, dass mit dem Veteranentag wird dieses Thema insgesamt auch mehr Fahrt aufnehmen. Zurzeit kann ich sagen, in meinem Referat habe ich eine Referentin, die das bearbeitet. Ich habe aber gleichzeitig das Veteranenbüro, wo rund 10 Mitarbeitende arbeiten, die genau sich um dieses Thema Veteranen kümmern. Das heißt, da können Sie als Bürgerinnen und Bürger genauso vorbeischauen und sich informieren. Oder auch der Ehemalige kann nochmal nachfragen, wie es denn jetzt ist mit den Inanspruchnahme, wenn er auch erkrankt ist. Also es gibt das als Ansprechpartner. Wir haben dann noch andere Strukturen bei uns im Streitkräfteamt. Also unsere Struktur, wie sie jetzt, sind nicht in einem Dezernat oder zusammengefasst, sondern sie sind verschiedene Stellen, die verteilt sind. Aber wir haben auch ein breites Netzwerk, was das Thema Veteranenwesen betrifft. Und ich glaube, das, worauf Sie abzielen, ist doch, dass im Prinzip ein gesellschaftliches Bewusstsein irgendwie dafür da ist und dass die Menschen zusammenkommen. Und wenn ich auf die Events abziele, dann haben wir von der Großveranstaltung in Kiel, die auch das, die es im Landtag beschlossen haben, als klares, sichtbares Zeichen, bis hin zu Gottesdiensten, wo ein Pfarrer sagt, ich stelle den Veteranentag in meinen Gottesdienst und danach bei Kaffee und Kuchen diskutieren wir darüber weiter. Es geht nicht immer um die großen Events. Es geht darum, dass wo Veteranen sich bewegen und aufhalten, dass in deren Umfeld, sag ich mal, man in den Diskurs kommt. Und deshalb, wenn solche Dinge, sag ich mal, sich ausbauen, solche Events und Veranstaltungen, dann ist das doch viel besser manchmal, als wenn man alles institutionalisiert und immer nur, sag ich mal, zig Ansprechforen hat. Ich glaube, das Leben in der Gesellschaft ist viel wichtiger und wird helfen.
Herr Köttler, bei der Bundestagsdebatte über die Einführung des Veteranentages letztes Jahr, da sagte der Abgeordnete Arlt, er werde, also auf diese Weise werde eine Leerstelle in der Erinnerungskultur geschlossen. Ist das so?
Also Herr Arlt ist ja jemand, der sich sehr verdient gemacht hat um das Thema Veteranen. Also der auch da ja einer der Antragsteller war im Bundestag.
Selbst Offizier und im Einsatz
Selbst Offizier, also genau. Hat also das von beiden Seiten her als Politiker sowie als Soldat sozusagen positiv in dem Sinne erlebt und viel dazu beigetragen. Ich weiß auch nicht, also jetzt persönlich meine Kütlung, ob immer Gedenktag, auch wenn es so, sag mal, formuliert worden ist, sollte doch nicht mal schwermütig sein. Also wir gedenken, deshalb beim Veteranentag in Berlin werden wir auch eine Andacht machen. Also wir werden eine ökumenische Andacht machen, weil es uns wichtig ist, auch unsere Kameraden, die auch Veteranen sind, aber vielleicht aus dem Einsatz nicht zurückgekehrt sind oder die generell in der Bundeswehr auch verstorben sind, denen mit zu gedenken. Aber auch der Gottesdienst und die Kirche hat gesagt, es geht nicht immer darum, nur um Trauer. Es geht darum, auch nach vorne zu gucken, positiv zu sein und das Miteinander in dem Sinne zu leben. Deshalb glaube ich, wir haben den Wald der Erinnerung. Da sind, sag ich mal, die Veteranenverbände ja sehr aktiv und nutzen diesen Wald der Erinnerung auch für das Erlebte und das Verarbeiten. Wir haben die Gedenkstätte im BMVG, auch für das Thema der Hinterbliebenen. Und jetzt haben wir Veteranentag, wo es generell um das Thema Wertschätzung und Dialog geht. Und ich glaube, diese Mischung ist gut. Und das als solches, als Puzzleteil, würde ich sagen, fehlte uns noch.
Aber Wertschätzung kann man eben nicht verordnen. Sieht man ja zum Beispiel daran, wie wenige Bundesbürger bereit wären, zur Bundeswehr zu gehen.
Jetzt war ich in meiner Vorverwendung 2 Jahre in der Personalgewinnung tätig. Und jetzt kann ich Ihnen sagen, also die letzten Jahre haben wir sukzessive einen Anstieg bei Bewerbungen und bei Einstellungen. Wir haben natürlich nicht bis jetzt, so wie es ja doch sag mal, kommuniziert wird, haben wir noch weiteren Personalbedarf. Aber die Nachfrage und die Bewerbung steigen an. Das kann verschiedenste Gründe haben. Die Personalgewinnungsorganisation hat enorme Anstrengungen unternommen. Unser Minister hat mit der Einsetzung einer Taskforce viele Anstrengungen unternommen. Und das zeigt Wirkung, würde ich sagen, in dem Sinne, dass wir jetzt mehr Zulauf haben. Aber ich möchte auch bewusst sagen, beim Veteranentag haben wir nicht verquickt mit Personalgewinnung, sondern es geht um Diskurs. Und deshalb möchte ich nur, bevor dieses Thema Personalgewinnung oder sowas kommt, gleich trennen. Das ist nicht Gegenstand des Veteranentags.
Herr Köttler, ist der Gedenktag, dieser Veteranentag, eine Facette der Zeitenwende, dieser Zäsur deutscher Sicherheits- und Verteidigungspolitik seit Russlands Überfall auf die Ukraine?
Auf jeden Fall wäre es, glaube ich, ohne diese Zeitenwende, glaube ich, vielleicht nicht zu diesem Veteranentag gekommen. Ich glaube, dass die Politik extrem sensibilisiert worden ist dadurch auch für dieses Thema. Und wir danken auch der Politik, dass sie praktisch dieses aufnimmt. Wir, sage ich mal, ist kein Phishing vor Anerkennung. Aber ich glaube, na, wie wir es schon im Gespräch jetzt hatten, man hat ein bisschen gefremdelt mit der Armee. Und ich glaube, dieser Veterantag durch die Entscheidung der Politik hat sie etwas Gutes getan, damit dieses Fremdeln vielleicht weniger wird. Und das ist in Zeiten der Unsicherheit, glaube ich, wichtig.
Vielen Dank, Herr Köttler.
Sehr gerne.
Im Gespräch mit Kapitän zur See Stefan Köttler ging es um den Nationalen Veteranentag, der am 15. Juni zum ersten Mal stattgefunden hat. Das Gespräch führte Sabina Matthei.
Matthei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.
Wirtschaft Update
mit Johannes Frevel. Der Angriff Israels auf den Iran hatte in der Vorwoche zu deutlichen Preissprüngen geführt. Inzwischen beruhigte sich die Lage etwas, die Preise bleiben jedoch hoch. Bei Erdgas stiegen die Preise für unser Versorgungsgebiet in Deutschland, bei Gasmengen zur Lieferung am nächsten Tag seit den gegenseitigen Angriffen Israels und des Irans von etwa 35,60 Euro auf 38,15 Euro je Megawattstunde. Ähnlich bei den Lieferkontrakten bis 2029. Gasspeicherbetreiber müssen ihre Speicher zum 1. Oktober zu 80%, zum 1. November zu 90% füllen. Für Lieferungen bis September verteuert sich Gas um 4 auf 42 Euro. Die Heizkostenabrechnung im nächsten Jahr dürfte also teurer werden. Die für Europa wichtige Ölsorte Brent legte von etwa 61 auf aktuell 75 Dollar je Barrel zu. Im Monatsvergleich ein Plus von gut 15%. Händler sprechen vom größten Preisanstieg seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Im Mai gab es Diesel mit etwas Glück für weniger als 1,50 Euro, jetzt für um die 1,65 Euro. Superstieg auf um die 1,72 Euro. Autofahrer zahlen also deutlich mehr. Und soweit das Wirtschaftsupdate mit Johannes Frevel.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der A115 Dreieck Funkturm Richtung Berliner Ring. In der Ausfahrt Potsdam-Babelsberg steht ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur. Die A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle plus 30 Minuten. Die B5 Ludwigslust Richtung Küritz ist zwischen Quitzow und Perleberg Nord nach einem Unfall gesperrt. Zum Stadtverkehr Berlin. Etwas Geduld brauchen Sie auf dem Stadtring Richtung Wedding ab Schmargendorf, auf der Berliner Straße in Pankow bis Schönhauser Allee und auf der Petersburger Richtung Danziger Straße. Auch auf der Gertraudenstraße Richtung Alexanderplatz und auf der Karl-Liebknecht-Straße Richtung Unter den Linden. Der Tiergartentunnel ist wegen Wartungsarbeiten noch bis Freitagabend gesperrt. Allen unterwegs gute Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11.40 Uhr mit Patrick Buchmüller. Die Opfer des deutschen Angriffskrieges und der Besatzungsherrschaft in Polen haben nun in Berlin einen Gedenkort. Das Deutsche Polnische Institut hat am Vormittag in der Nähe des Bundeskanzleramtes einen großen Findling enthüllt. Er soll an die Verbrechen der Deutschen zwischen 1939 und 1945 in Polen erinnern. Kulturstaatsminister Weimar bezeichnete das Mahnmal als ein Zeichen gegen das Verdrängen, das Vergessen und das Verstummen der Opfer. Langfristig ist an dieser Stelle ein dauerhaftes Denkmal und ein deutsch-polnisches Haus geplant. Der Gedenkort liegt auf dem Gelände der ehemaligen Krolloper. Dort hat Hitler am 1. September 1939 den Überfall auf Polen verkündet und damit den Beginn des Zweiten Weltkrieges. Israel und der Iran greifen sich weiter gegenseitig an. Dabei haben am frühen Morgen iranische Raketen die Stadt Tel Aviv und weitere Ziele im Land getroffen. Bei den gegenseitigen Angriffen gab es nach Medienberichten zahlreiche Tote und Verletzte auf beiden Seiten. Aus Tel Aviv, Bettina Meyer.
Mehrere Male in der Nacht heulten die Sirenen in Israel auf. Im Großraum Tel Aviv trafen Raketen mehrere Wohnhäuser, darunter zwei hohe Wohngebäude. Bilder zeigen, wie die unteren Etagen eines mehr als 20-stöckigen Hochhauses in Flammen stehen. Rettungskräfte müssen eingeschlossene Menschen aus dem Haus bergen. Auch Drohnen waren an dem Angriff aus dem Iran beteiligt, die Israel vor allem aus dem Norden und Süden angriffen. Auch die israelische Armee flog in der Nacht weiter Luftangriffe im Iran. Ziele sollen ein Munitionslager unter der Erde in der Nähe der Atomanlage Fordow gewesen sein, sowie erneut auch die Atomanlage Natanz.
Ein Gericht in Frankfurt am Main hat einen Mann aus Syrien wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lebenslanger Haft verurteilt. Wegen der besonderen Schwere der Schuld hat das Oberlandesgericht eine anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet. Der Mann aus Syrien hatte in den Jahren 2011 und 2012 in einem Armeekrankenhaus in der Stadt Homs als Arzt gearbeitet und dort Gefangene misshandelt und getötet. Der heute 40-Jährige lebt seit 10 Jahren in Deutschland und hatte in mehreren Kliniken als Orthopäde gearbeitet, zuletzt im nordhessischen Bad Wildungen. Im Sommer 2020 wurde der Familienvater festgenommen. Opfer hatten ihn in einer TV-Dokumentation über die syrische Stadt Homs wiedererkannt. EU-Ratspräsident Costa hat die G7-Staaten vor ihrem Gipfel in Kanada zur Geschlossenheit aufgerufen. Costa sagte im Tagungsort Kananaskis, dieser Gipfel finde zu einem kritischen Zeitpunkt statt. Es gebe Unsicherheit in der Weltwirtschaft und eine zunehmende Zahl an Konflikten. Der EU-Ratspräsident verwies unter anderem auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die humanitäre Lage im Gazastreifen und den Konflikt zwischen Israel und dem Iran. Die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten westlichen Industrienationen kommen heute für 2 Tage in Kananaskis zusammen. Der G7 gehören neben Deutschland, Kanada und den USA auch Frankreich, Großbritannien, Italien und Japan an. Ein flüchtiger Straftäter hat sich freiwillig in der Justizvollzugsanstalt Tegel zurückgemeldet. Wie die Justizverwaltung dem RBB mitgeteilt hat, war er vor einer Woche nicht in die JVA zurückgekehrt. Angela Ulrich, RBB 24.
Der 39-jährige Mann saß unter anderem wegen zwei Raubtaten in Haft für 5 Jahre. Er war am Pfingstsonntag nicht von einem unbegleiteten Ausgang zurückgekommen. Es war sein 94. Ausgang seit vergangenem Herbst. Alle anderen waren problemlos verlaufen. Die Polizei hatte nach dem Mann gesucht. Der ist nun freiwillig ins Gefängnis zurückgekehrt. Schon früher waren Straftäter der JVA Tegel bei Ausgängen geflüchtet. Im vergangenen Juni waren innerhalb weniger Tage ein Doppelmörder und ein sicherheitsverwahrter Vergewaltiger nicht von Ausgängen zurückgekehrt. Beide konnten erst nach einigen Tagen gefasst werden.
Auf Autofahrer in Berlin kommen neue Einschränkungen zu. Seit 7 Uhr ist der Tiergartentunnel wegen Bauarbeiten bis Freitag ca. 18 Uhr komplett gesperrt. Das hat die Verkehrsverwaltung mitgeteilt. Grund sind planmäßige Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. Die seien regelmäßig notwendig, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Die Zufahrt zum Parkhaus Berlin Hauptbahnhof bleibt über die Clara-Jaschke-Straße weiter möglich. Grundsätzlich wird empfohlen, den Bereich bis Ende der Woche weiträumig zu umfahren. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Nach letztem Regen verbreitet trocken. Mit Sonne, aber auch mal dichten Wolken. 21 bis 24 Grad. Dazu recht windig. Aktuell haben wir in Berlin-Wannsee 17, in Adlershof 18, in Rüdersdorf 18 und in Senftenberg 19 Grad. Morgen dann mehr Sonnenschein als Wolken und wieder wärmer. 24 bis 27 Grad. Die Zeit 11.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Hier ist Sandra Schwarte für Sie. Es gibt kaum noch Verschnaufpausen für die Bevölkerung, sowohl im Iran als auch in Israel. Das israelische Militär bombardiert den Iran mittlerweile auch am Tag. Und der Iran beantwortet das vor allem nachts mit einer Raketenwelle nach der anderen. Eine sehr belastende Situation für die Zivilbevölkerung auf beiden Seiten. Wir haben darüber heute Morgen mit unseren Korrespondenten gesprochen in Israel und für den Iran. Bettina Meyer, unsere Kollegin in Tel Aviv, hatte da gerade eine harte Nacht hinter sich. Die Situation am Morgen hat sie so beschrieben.
Wir sind durch Sirenen wieder geweckt worden. Das hat hier einen sehr, sehr heftigen Gegenangriff aus dem Iran gegeben mit vielen ballistischen Raketen. Es sind auch welche durchgekommen, nicht weit von mir, nicht mal 10 Kilometer hier von mir entfernt eingeschlagen. Ich habe die Geräusche und die Explosionen auch direkt gehört und man wusste schon, dass sich das anders anhört. Da ist dann ein Wohnhaus mit mehr als 20 Stockwerken getroffen worden. Es hat dort also wirklich die unteren Stockwerke weggerissen und es sind bisher 3 Tote. Es ist auch in einem anderen Stadtteil, Vorort von Tel Aviv, ist jetzt gerade bekannt geworden, dass ein 80-jähriger Mann dort gestorben ist in den Trümmern eines Hauses. Ein 10-jähriger Junge wurde schwer verletzt und auch im Stadtzentrum von Tel Aviv hat es Einschläge gegeben und auch im Norden in Haifa, also hier im ganzen Land herrscht Ausnahmezustand und die Menschen werden hier heute auch nicht zur Arbeit gehen. Es wird keine Schule und keine Kita stattfinden und wir werden uns hier alle in der Nähe unserer Bunker aufhalten.
Also wieder eine Nacht, in der es Tote gegeben hat, sagt unsere Israel-Korrespondentin Bettina Meyer. Tote Zivilisten gibt's aber auch im Iran. Staatliche Medien haben jetzt Zahlen zu den Toten und Verletzten ausgegeben. Unser Korrespondent für den Iran, Benjamin Weber, hat die sich angeschaut und hier seine Einschätzung.
Also sie haben gesagt, 90% dieser 220 Toten und über 1300 Verletzten sind eben Zivilisten. Und das wird hier im Iran sozusagen medial auch stark betont, dass das entgegen der Ankündigung präziser Schläge aus Israel eben dann doch sehr viel Zivilbevölkerung getroffen ist. Die Zahlen also lassen sich nicht unabhängig überprüfen, aber was wir so gesehen haben in den letzten Tagen und auch gehört haben aus Teheran von unseren Mitarbeitern, die wir dort haben, dass es wirklich sehr viele auch Wohnhäuser sind, die da betroffen worden sind. Und die Menschen reagieren mit Angst, mit Panik bisweilen. Gestern gab es ja Evakuierungsaufforderungen aus Israel. Wenn Sie in der Nähe eines Waffendepots leben, dann bitte schnell verlassen Sie die Gegend. Viele wissen gar nicht genau, ob sie in der Nähe eines Waffendepots leben. Gibt auch keine Schutzkeller, keine Bunker. Also das ist alles sehr prekär. Viele Menschen haben jetzt angefangen, die großen Städte zu verlassen, wenn sie es können. Wir haben lange Schlangen an Tankstellen gesehen. Die Straßen sind voll. Man bewegt sich teilweise mit 30 Stundenkilometer vorwärts, weil es halt einfach so voll ist.
Unser Korrespondent für den Iran über die Situation der Menschen dort. Tote Zivilisten also auf beiden Seiten. Und dazu gibt Israel an, den iranischen Geheimdienstchef und weitere hochrangige Offizielle getötet zu haben. Und das israelische Militär nimmt inzwischen auch das wirtschaftliche Rückgrat des Irans ins Visier, die Ölindustrie. Es deutet also nichts darauf hin, dass dieser Krieg schnell vorbei ist. Mein Kollege Christoph Kober hat heute früh darüber mit Jürgen Hart gesprochen, den außenpolitischen Sprecher der Unionsbundestagsfraktion. Sieht er das auch so, dass Israel angreifen musste, weil der Iran kurz davor stand, die Atombombe zu bauen?
Das ist zu befürchten, dass die israelische Sorge nicht unbegründet ist. Wir haben ja vergangene Woche Donnerstag die Gouverneursratssitzung der Internationalen Atomenergiebehörde gehabt. Das ist die entscheidende Instanz bei der Bewertung der atomaren Bewaffnung des Iran. Und die sagt, dass der Iran tatsächlich die Regeln verletzt. Und die iranische Führung hat ja angekündigt, sie wird das Programm fortsetzen. Die Israelis sagen, innerhalb weniger Monate hätte der Iran die Bombe. Andere sagen, dass es vielleicht noch ein oder zwei Jahre dauert. Aber es ist ein ganz kurzer Zeitraum nur noch bis zum Ausbruch der Fähigkeit des Iran, sich nuklear zu bewaffnen. Und deswegen ist die israelische Sorge für mich nachvollziehbar.
Wenn man die Ziele sieht, die Israel da im Iran jetzt angreift, sind es aber nicht nur Orte oder Stellen, die für das iranische Atomprogramm relevant sind, oder?
Es wird zum einen nach meiner Einschätzung eine Einrichtung des Programms selbst getroffen, aber eben auch Personen, die verantwortlich sind für dieses Programm, sowohl Wissenschaftler als auch die politisch Verantwortlichen und militärisch Verantwortlichen. Das ist ja auch das erklärte Ziel der israelischen Regierung, das Atomprogramm zu beenden oder zumindest weit zurückzuwerfen. Und dazu gehört eben aus Sicht der Israelis auch, dass man die führenden Köpfe mittrifft und die Toten und Verletzten, die verursacht worden sind durch die israelischen Angriffe auf Iran, führen die Israelis darauf zurück, dass sie eben sagen, dort haben wir Personen treffen wollen, die eben führende Köpfe des Regimes sind bzw. des Programms.
Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz sagt, falls Khamenei, also der iranische Führer, weiter Raketen auf die israelische Zivilbevölkerung abfeuert, wird Teheran brennen. Was sehen Sie für die kommenden Tage, für die kommenden Wochen voraus?
Ich setze darauf, dass die israelische Regierung ihr Ziel fest im Blick behält, nämlich dass sie das Atomprogramm des Iran zumindest weit zurückwerfen, wenn nicht gar stoppen will. Das würde im Übrigen auch für neue Verhandlungen neuen Spielraum eröffnen. Denn wenn man unter dem enormen Zeitdruck neu verhandelt, der da gewesen wäre, wenn die Iraner das Programm so hätten ungehindert fortsetzen können, dieser Zeitdruck ist dann nicht mehr da, weil der Iran erstens weit zurückgeworfen wäre und zweitens ganz konkret auch wüsste, dass Israel in der Lage ist, sein Atomprogramm militärisch zu treffen und vielleicht sogar zu verhindern. Also insofern ist vielleicht jetzt tatsächlich ein Fenster für neue Verhandlungen da und daran arbeitet die Bundesregierung.
Inwiefern?
Ja, der Außenminister Joe Wadefoud ist ja in der Region. Er hat in Ägypten Gespräche geführt mit dem ägyptischen Außenminister. Er ist dann weitergereist in die Staaten der arabischen Welt, zuletzt in Oman und hat eben versucht, hier auch zu ergründen, wie die Haltung der arabischen Welt ist, die ja auch in Feindschaft zum Iran steht, muss man dazu sagen. Also zum einen wahrscheinlich die Angriffe Israels auf den Iran verurteilt, zum anderen aber möglicherweise auch selbst ein Stück Erleichterung empfinden würde, wenn das Atomprogramm des Iran gestoppt wäre. Und dann gibt es heute den G7-Gipfel und es gibt Gespräche zwischen den Regierungschefs von E3, das wäre dann Deutschland, Großbritannien und Frankreich. Ich setze darauf, dass man vielleicht ein neues Angebot an den Iran unterbreitet für Verhandlungen, aber eben Verhandlungen, die dann erfolgreicher und effektiver sind im Blick auf die Verhinderung des Programms, als dass die bisherigen 15 Jahre Verhandlungen waren, die leider den Iran ja immer dichter an die Bombe gebracht haben.
Ja, eine entscheidende Personalie in diesen Verhandlungen ist höchstwahrscheinlich der US-Präsident Donald Trump. Sehen Sie bei dem auch die Bereitschaft zu Verhandlungen?
Amerika hatte ja Bereitschaft zur Verhandlung signalisiert gegenüber dem Iran. Diese Verhandlungen haben jetzt nicht stattgefunden, weil eben der israelische Angriff auf den Iran erfolgt ist. Aber sie wären wahrscheinlich auch an einen Punkt gekommen, an dem der Iran hätte bekennen müssen, ob er tatsächlich das Programm wirklich bereit ist einzustellen oder ob er weiter anreichert. Die Erkenntnisse der Atombehörde waren anders und ich glaube, dass der US-Präsident sich nicht hätte an der Nase herumführen lassen. Deswegen glaube ich, dass dieser Verhandlungsanlauf auch nicht besonders erfolgreich gewesen wäre. Ich setze darauf, dass die Amerikaner im Zweifel einem neuen Anlauf unter neuen Vorzeichen die volle Unterstützung geben, denn Donald Trump und wir alle sind daran interessiert, die atomare Bewaffnung des Iran zu verhindern, denn sie ist eine Bedrohung auch für uns in Europa, für die gesamte übrige Welt. Also insofern haben wir alle ein gemeinsames Interesse, das Ziel zu erreichen, nicht nur Israel.
Herr Hart, in den vergangenen Monaten, noch bevor dieser Angriff jetzt am Freitag, der Großangriff Israels auf den Iran gestartet wurde, hat Israel ja verschiedene Menschen in der politischen und militärischen Führung des Iran ja auch ausgeschaltet. Dazu kommt, Sie sagen es selber, dass der Iran in der islamischen Welt oder arabischen Welt jetzt keinesfalls unumstritten ist. Wie viele Verbündete hat denn die Islamische Republik Iran noch? Wie gefährlich ist sie dann noch?
Wir sind deswegen vorsichtig im Blick auf diesen Krieg des Israels gegen den Iran, beziehungsweise zwischen den beiden nun, der auch heiß ausgebrochen ist, weil es natürlich nach wie vor Unterstützer gibt. Wir wissen, dass der Iran Russland mit Drohnen unterstützt im Kampf gegen die Ukraine. Wir wissen, dass Russland im Zweifel einen Fall oder einen Regime-Change, einen Sturz des Regimes in Teheran nicht sehen will, vor allem möglicherweise auch versucht zu verhindern. Also insofern geht es darum, das Atomprogramm zurückzuwerfen. Ein anderes Ziel wäre zu waghalsig und weit über das hinausgehend, was man sich zutrauen kann. Aber dass wir das Atomprogramm gemeinsam erfolgreich stoppen müssen und dass jetzt möglicherweise für neue, ernsthaftere Verhandlungen das Fenster offen ist, weil der Iran einsieht, dass er sein Atomprogramm gegen die militärische Macht Israels sowieso nicht zu Ende führen kann. Diese Chance muss jetzt genutzt werden und ich glaube, da wird sich in den nächsten 3 bis 5 Tagen entscheiden, ob es eine Möglichkeit gibt, in diesem Sinne zu deeskalieren.
Wie geht es weiter in dem Krieg Iran-Israel? Jürgen Hart war das, der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Auf Tour durch die USA zu gehen, für viele Bands und Musikerinnen aus Europa ist das nicht nur ein Traum, sondern ganz normales Business eigentlich. Denn immer wieder stehen Bands nun vor verschlossener Tür, seit Donald Trump seinen harten Kurs an den Grenzen fährt. Ihnen wird die Einreise verweigert. Der belgischen Rockgruppe The Kids ist das gerade passiert. Mehr von unserem Korrespondenten in Brüssel, von Andreas Meyer-Feist.
The Kids, eine Punk-Rock-Band aus Belgien, beliebt in ganz Europa, auch in den USA. Ihr bekanntester Song, Fascist Cops, faschistische Polizisten. Der sollte im Herbst auch in New York, Oakland, Atlanta und Philadelphia über die Bühne gehen. Getreu des Mottos ihres Frontmanns Ludo Marimont. Eigentlich kann jeder ein Künstler sein, wenn man nur einen klaren Standpunkt hat. Eine Philosophie, die wir aus den 80er Jahren in die Gegenwart übernommen haben.
Und das ist natürlich der Punkt, den wir mitgepackt haben, denke ich, in den Jahren 80 bis heute.
Die Gruppe genießt Kultstatus. Sie war schon mit Patti Smith auf der Bühne, eine Punk-Ikone aus den Vereinigten Staaten. Heute eine kämpferische Frauenrechtlerin, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, gegen Donald Trump zu wüten.
I can't remember such a difficult time, all the suffering that was going on.
Vor einigen Jahren kaufte Patti Smith ein altes Bauernhaus im Ardennendorf Wash. Einst schrieb sich hier der Dichter Arthur Rimbaud seine Revolutionsfantasien von der Seele. Für die US-Sängerin ein Urpunk des 19. Jahrhunderts mit The Kids als würdigen Nachfolger. Die aber jetzt nicht mehr reinkommen in die USA. Visa und Arbeitserlaubnis für die Tour wurden versagt, eine offizielle Begründung nicht gegeben. Enttäuscht Gitarrist Luc Van de Poel.
Ich denke, dass wir kein Visum kriegen, hat mit politischen Bedenken zu tun. Die Einwanderungsbehörde wird uns gegoogelt haben
und alles, was nur auch ein bisschen von der Norm abweicht, wird nicht mehr reingelassen. Sie werden sich einen Reim darauf gemacht haben, wie wir politisch gefärbt sind. Die Band hatte ihren Höhepunkt in den späten 70ern und frühen 80er Jahren. Sie gilt als Punk-Pionier. Bis heute tritt sie regelmäßig auf, in ganz Europa und den Vereinigten Staaten.
Die haben auch $4.000 ausgegeben.
Obwohl wir schon alle Gebühren im Voraus bezahlt haben, etwa $4.000 bis $5.000. Wir bekommen kein Visum, aber auch keine Begründung. Einfach nur Schweigen. Die Fans verstehen hoffentlich, was uns passiert ist.
Die snappen wel, was uns gebeuren ist.
Vor 2 Jahren noch hatten sie 10 Konzerte gegeben, von Seattle bis Los Angeles. Ohne Probleme. Jetzt dürften Dutzende Bands nicht mehr in die Vereinigten Staaten einreisen, sagt Luc Van de Poel. Erst im März wurde der britischen Punkband UK Subs die Einreise verboten.
Sie wissen vielleicht, dass ich 2 Begründungen bekommen habe. Die erste, mein Visum sei nicht in Ordnung. Und die zweite dürften sie mir nicht sagen, erklärte Bassist Alvin Gibbs.
So there's going to be a lot of stuff in there.
Was dann folgte, war alles andere als angenehm. 24 Stunden in einer kalten Zelle ohne Telefon und Pass, mit kolumbianischen, chinesischen und mexikanischen Häftlingen eingepfercht. Punk und Rock aus Europa haben es schwer in den Vereinigten Staaten. Und viele Bühnen werden wohl leer bleiben, weil die Bands nicht mehr hineingelassen werden.
Andreas Meyer-Feist war das aus dem ARD-Studio Brüssel. zum Wetter für Brandenburg und Berlin. Die Temperaturen um die 18 Grad, 19 Grad sind auch schon erreicht. Maximal 24 Grad sind es dann heute Nachmittag. Heute bei mehr Wolken als Sonne, aber es bleibt trocken.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und Patrick Buchmüller.
Vorsicht auf der B101 Richtung Trebin. Zwischen Marienfelde und Heinersdorf sind Tiere auf der Fahrbahn. Die A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafeland. Zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle plus 30 Minuten. Die A115 Dreieck Funkturm Richtung Berliner Ring. In der Ausfahrt Potsdam-Babelsberg steht ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur. Die B5 Ludwigslust Richtung Kyritz ist zwischen Quitzow und Perleberg Nord nach einem Unfall gesperrt. Zum Stadtverkehr Berlin etwas Geduld brauchen Sie auf dem Stadtring Richtung Wedding ab Schmargendorf, auf der Berliner Straße in Pankow bis Schönhauser Allee und auf der Petersburger Richtung Danziger Straße. Auch auf der Gertraudenstraße Richtung Alexanderplatz und auf der Karl-Liebknecht-Straße Richtung Unter den Linden. Dann ist noch der Tiergartentunnel derzeit wegen Wartungsarbeiten gesperrt und zwar noch bis Freitagabend. Wedding, die Müllerstraße am Leopoldplatz ist statt einwärts bis Jahresende wegen Bauarbeiten nur eine Spur frei.
12 Uhr ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Sandra Schwarte im Studio. Mit dem Überfall auf Polen vor 85 Jahren begann nicht nur der Zweite Weltkrieg, sondern auch die Schreckensherrschaft der Nazis über Polen. Schlimmer als bei jedem anderen deutschen Nachbarn. Wir suchen seit Jahren einen Weg daran zu erinnern. Heute ist ein erster Schritt getan. Nachrichten dazu mit Patrick Buchmüller.
In Berlin ist ein Gedenkstein für die Nazi-Verbrechen in Polen eingeweiht worden. Der Findling soll an das millionenfache Leid der Polinnen und Polen erinnern, die zwischen 1939 und 1945 Opfer des deutschen Angriffskrieges wurden. Der Koordinator der Bundesregierung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, Abraham, sagte im RBB 24 Inforadio, mit dem Denkmal werde ein Signal gesendet. Kerstin Reinsch, RBB 24.
Abraham sprach davon, dass es im Vorfeld eine intensive Auseinandersetzung gegeben habe, wie das Gedenken gestaltet werden könne. Dabei sei es wichtig, nicht nur einen Ort zu haben, sondern auch den historischen Hintergrund zu erklären. Deshalb solle der Gedenkort schrittweise ausgebaut werden. Außerdem soll dort künftig ein deutsch-polnisches Haus entstehen als Ort der Begegnung. Die Gedenkstätte entsteht an einem historisch symbolträchtigen Ort, dem Gelände der ehemaligen Krolloper. Dort verkündete Hitler am 1. September 1939 den Überfall auf Polen.
Auch in dieser Nacht ist Israel von Raketen aus dem Iran beschossen worden. Betroffen war vor allem die Region um die Hafenstadt Haifa. Nach Angaben des Rettungsdienstes gab es auch im Großraum Tel Aviv mehrere Einschläge. Der EU-Staat Tschechien hat inzwischen begonnen, seine Bürger aus Israel in Sicherheit zu bringen. Auslöser für die aktuelle Eskalation war der Großangriff Israels auf den Iran in der Nacht zu Freitag. Ziel waren dabei vor allem die iranischen Atomanlagen und Militäreinrichtungen. Seitdem werden auch weiter Luftangriffe auf den Iran geflogen. Israel fühlt sich durch das Nuklearprogramm des Irans bedroht. Ein Gericht in Frankfurt am Main hat einen Mann aus Syrien wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lebenslanger Haft verurteilt. Wegen der besonderen Schwere der Schuld hat das Oberlandesgericht eine anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet. Der Mann aus Syrien hat in den Jahren 2011 und 2012 in einem Armeekrankenhaus in der Stadt Homs als Arzt gearbeitet und dort Gefangene misshandelt und getötet. Der heute 40-Jährige lebt seit 10 Jahren in Deutschland und hatte in mehreren Kliniken als Orthopäde gearbeitet, zuletzt im nordhessischen Bad Wildungen. Im Sommer 2020 wurde der Familienvater festgenommen. Opfer hatten ihn in einer TV-Dokumentation über die syrische Stadt Homs wiedererkannt. In Bonn bereiten ab heute tausende Regierungsvertreter und Experten den Weltklimawandel